Dann das nächste Bild. Gefällt mir dieses Bild. Der Bereich für Empathie ist praktisch ausgeschaltet. Heißt, das Sozialverhalten macht Ferien in der Pubertät. Also wenn Sie von Ihrem jugendlichen Sohn oder Ihrer jugendlichen Tochter angeschnauzt werden und merken, dass es gar nicht sieht und spürt, was das bei Ihnen auslöst, dass Sie das verletzt oder traurig macht, hat es genau damit zu tun. Die Jungen selber sind sehr empfindlich und verletzlich, das stimmt. Sie sind ja auch oft auch sehr unsicher. Sie sind ja in der Suche, wo sie hinwollen, wer sie sein wollen. Dass wir aber auch verletzt sein können, das spüren sie effektiv nicht, weil dieser Hirnbereich reduziert tätig ist. Ich mache in meiner Arbeit sehr gute Erfahrungen damit, wenn ich genau diesen Bereich ein bisschen wieder aktivieren möchte. Ich hatte einen Jugendlichen bei mir, einen 15-Jährigen, ganz gescheiter Junge, wird eine Cello-Karriere machen als Musiker, ist jetzt schon klar. Die Mutter hat ihn angemeldet und gesagt, es sei unmöglich, wenn sie am Mittagstisch fragt, so, wie lief dein Mathe-Test? Dann hat er nur gesagt, so, willst du wieder kontrollieren? Immer dasselbe, ich sage nichts. Und das ging immer so und das hat sie nicht mehr dulden können, nebst anderen Dingen. Ich habe dann mit dem Jungen geredet und habe gesagt, was denkst du, wieso macht das deine Mutter? Wieso fragt die dich so Zeug? Hat er gesagt, das weiß ich eben auch nicht. Und dann ist wirklich wahr. Und dann habe ich mit ihm eben so ein bisschen einen Perspektivenwechsel gemacht. Dann habe ich ihm gesagt, wie war das vor 2, 3 Jahren? Hast du da noch mehr erzählt über dein Leben? Und da hat er gesagt, ja, da hat er viel erzählt noch. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist deine Mutter ein bisschen traurig, vielleicht ist ihr das zu schnell gegangen, dass du ein junger Mann geworden bist. Vielleicht vermisst sie diese Zeit und meint es gar nicht böse. Vielleicht will sie nur irgendwie noch diesen jüngeren Severin noch haben. Dann hat er so überlegt und gesagt, so habe ich mir das noch nie überlegt. Dann ist er gegangen und 2 Wochen später kam er wieder. Dann habe ich gesagt, so, wie läuft es zu Hause? Sagt er, super, die Mutter hat sich verändert. Und das war wirklich toll, weil ich habe ja mit der Mutter nichts gemacht und ich denke, durch diese Überlegung, dass er wirklich mal in sie hineingeschlüpft ist, gedanklich, hat er vermutlich dann zu Hause vielleicht ein weniger aggressiv reagiert und irgendwie gemerkt, aha, vielleicht meint die das gar nicht böse. Und sofort war auch die Mutter irgendwie angenehmer. Aber es war herrlich, ich musste wirklich lachen. Nächstes Bild. Stimmt nicht. Haben wir noch eine Klippe vordran? Ja, die Klippe. Es gibt ein Zitat. Um den gleichen Kick wie ein Erwachsener zu spüren, muss ein Teenager von einer höheren Klippe springen. Ich möchte ein bisschen auf dieses Risikoverhalten und auf dieses eben mehr Adrenalin herausholen Gefühl zu sprechen kommen, was die Jugendlichen brauchen. Ich denke, es ist auch gar nicht einfach heutzutage, wo die Gesellschaft darauf aus ist, einen Jugendkult zu betreiben, also wo auch wir Erwachsenen alle möglichen Sportarten treiben, uns cool anziehen und stylen, was auch unser Recht ist, ist es für die Jugendlichen wahrscheinlich noch mal schwerer, sich abzugrenzen. Und das gehört dazu. Sie wollen nicht gleich sein wie wir. Also sie müssen noch verrücktere Dinge ausprobieren und auf noch verrücktere Dinge kommen. Zum Risikoverhalten weiß man, dass heute beim Thema Jugendgewalt eine Veränderung stattfindet oder stattgefunden hat. Es gibt nicht unbedingt mehr Gewalt anzahlmäßig, aber was sich verändert hat, ist die Schwere der Verletzungen. Früher hat man vielleicht geprügelt, bis jemand eine blutige Nase hatte und heute reicht das nicht. Heute hört man erst auf, wenn jemand bewusstlos am Boden liegt und man lässt ihn dann liegen. Was mir auch Polizisten bestätigen, ist, dass vor allem ganze Gruppen von Jugendlichen auf eine Person losgehen und die verprügeln, dann liegen lassen, weggehen und dann, das ganz Verrückte, dann kommt irgendein oder zwei völlig Unbeteiligte dazu, laufen dort vorbei, sehen den liegen und was tun sie? Sie kicken auch nochmal rein in den. Ohne irgendwelche Motivation scheinbar. Das ist etwas, was wir beobachten, was natürlich Sorge bereitet. Was fast immer mit eine Rolle spielt, ist Alkoholkonsum. Die meisten dieser Gewalttätigen sind alkoholisiert. Und ich nehme an, dass es hier nicht anders ist als bei uns in Aarau, wo wirklich die Jungen sehr viel trinken, vor allem am Wochenende. Man spricht vom Koma-Trinken, vom Rucksacksaufen, also dass man eben immer Alkoholika dabei hat. In Aarau, das ist ja eine wirklich Kleinstadt, auch im Sommer, wenn es um 8 Uhr abends taghell ist, Familien beim Bahnhofplatz herum sind, da gehen die Jugendlichen, kaufen sich jeweils je eine Flasche Wodka, öffnen die und trinken die mal so vor allen Leuten. Also die Hemmschwelle ist stark reduziert. Es ist völlig normal, dass man so mal einen Boden schafft und der Ausgang beginnt ja erst etwa um 11 Uhr, 12 Uhr abends, wo dann noch weiter getrunken wird. Die Jungen haben neue Ideen. Sie gießen sich mittlerweile Alkohol auch in die Bindehaut, in die Augen, ohne zu berücksichtigen, dass die Augen natürlich Schaden nehmen davon. Es gibt noch weitere Praktiken, da will ich Sie jetzt verschonen davor. Es graust einem, wenn man das hört oder liest. Und es würde mir auch bestätigt von der Polizei, es ist nicht einfach nur so ein Märchen. Das ist tragisch. Bei der psychischen Gesundheit, die mich natürlich auch interessiert, von Berufes wegen, nicht nur jetzt Risikoverhalten im Freizeitbereich, sondern wie geht es den Jungen denn in der psychischen Gesundheit? Da weiß man, dass etwa 25%, also rund ein Viertel der Jugendlichen leiden an psychosomatischen Beschwerden. Das heißt Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Probleme mit dem Essen, wobei jetzt nicht Magersucht und diese Art von Störungen gemeint sind. Schmerzen, diese Dinge sind eigentlich schon weit verbreitet, hat aber, ich denke, das muss man relativieren. Also wir Erwachsenen haben alle unsere Schwachstelle. Wenn ich überarbeitet bin, bekomme ich Migräne. Das ist dann mein Signal, dass es genug ist. Also ich denke, da hat jeder sowas und das fängt irgendwo ja an. Bereits Kinder sind heute auch schon sehr, wie sagt man, mit Medikamenten versorgt, was sehr betrüblich ist, in welchem Maß das schon ist. Dann gibt es aber psychische Störungen, die so ein bisschen typisch sind, dass sie in der Jugendphase beginnen, nämlich Depressionen sind an erster Stelle und an zweiter Stelle sind Ängste genannt. Viele, die an Depressionen leiden, werden nicht erkannt, weil man denkt, ja, die hat eine Null-Bock-Stimmung, die verkriecht sich jetzt wieder ins Zimmer. Es ist schwierig, das zu erkennen. Ist es jetzt nur ein Abgrenzen, sich ein bisschen isolieren, dieser Rückzug, der normal ist in der Jugendphase, oder ist es tatsächlich schon eine Depression? Bei den Ängsten ist die Problematik so, dass dann eine Angst vor der Angst entwickelt wird. Also die Mädchen oder Jungs, Mädchen sind mehr betroffen insgesamt, stehen am Morgen auf und haben schon Angst, dass jetzt dann die Angst kommt. Und diese Störungsbilder müssen natürlich behandelt werden oder sollten behandelt werden. Dann haben sie auch eine gute Prognose, dass sie behoben werden können. Eltern denken manchmal, ja, das wächst sich aus. Aber das ist ein Irrtum. Es wächst sich nicht einfach aus. Ich finde noch bezeichnend, dass 70% der jungen Mädchen heutzutage aus einer aktuellen Studie 70% finden sich in ihrem Körper nicht wohl, sind mit ihrem Gewicht nicht zufrieden. 70%, das ist so viel, obwohl nur etwa 15% wirklich übergewichtig sind. Also auch da braucht es viel Verständnis und sensibler Umgang damit. Es ist so schade, weil ich finde, die jungen Menschen, sie sehen so toll aus und sie können es gar nicht genießen. Jetzt, was können wir tun? Das interessiert uns ja auch. Wie können wir die Jugendlichen sinnvoll begleiten in ihrer Entwicklung? Ich arbeite immer so, dass ich zuerst motivieren will, weil die Motivation ist die Grundlage von allem, was wir tun. Wenn wir motivieren, ist es natürlich nützlich, wenn der jugendliche Mensch ein Ziel hat. Wenn er kein Ziel hat, nicht weiß, wo er hin will, dann wird es schwieriger. Bei der Motivation unterscheiden wir zwischen der inneren und der äußeren Motivation. Eine äußere Motivation wären Schulnoten, Belohnung, auch ein Lob, obwohl ein Lob sehr wirksam sein kann. Die innere Motivation kommt eben von innen. Da geht es darum, dass ein junger Mensch sagt, ja, ich will das für mich, ich tue das für mich, ich habe meine Ziele, ich habe Freude daran, ich bekomme Anerkennung vielleicht, also weil mir das innere Gefühl, das gute Gefühl, das mir das gibt, das will ich wiederbekommen. Also die innere Motivation ist immer die stärkere. Deshalb versuche ich natürlich auch in der Arbeit, aber es kann man auch zu Hause, an die innere Motivation heranzukommen. Ist nicht immer so einfach, ist mir klar. Bei der äußeren Motivation habe ich angesprochen das Lob. Loben Sie Ihre Kinder. Loben Sie auch Ihre Partner und Partnerinnen. Ich denke, wir loben viel zu wenig. Man weiß aus der Kommunikationsforschung, dass man auf eine kritische Bemerkung, auf eine Kritik braucht es 5 Lob, damit die Beziehung gleich gut bleibt. Und das ist sehr, sehr viel. Mir reicht es schon, wenn Sie 1:3 machen. Ich hatte einen Vater in der Beratung, der sagte, ich will das ja gerne tun, aber mir fällt kein einziges Lob ein für meinen 15-jährigen Sohn. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann haben wir einen Zettel genommen und er hat sich wirklich mal Dinge aufgeschrieben, damit er das dann ein bisschen im Repertoire hat. Es wurde dann natürlich nachher spontaner mit der Zeit. Der Motivation braucht es natürlich gleichzeitig oft auch Konsequenzen. Es ist aber klar, dass je älter jemand wird, desto weniger greifen Konsequenzen. Das ist meine Erfahrung, die ich mache. Wenn ich eine Mutter habe, die mir sagt, ihre 17-jährige Tochter ist zu viel am Handy und sie will das einfach nicht, dann wird es schwierig. In einem halben Jahr ist sie 18 und volljährig. Also ich finde, es ist da besser, auf Vertrauen, auf Beziehung zu arbeiten, dass man sich versteht und eine Einigung findet, die für alle geht. Ein nützliches Mittel ist der Vertrag. Man nennt die Methode auch Contracting. Also einen Vertrag schließen mit seinem jugendlichen Kind, in dem diese Bereiche definiert sind, wo man eine Einigung finden muss, wo man eine Abmachung trifft. Sie tun gut daran, wenn Sie diesen Vertrag schriftlich machen, mit Unterschrift von allen, richtig förmlich. Das heißt ja auch, ich nehme dich ernst, ich behandle dich wie einen Erwachsenen, da hat man nämlich auch Verträge. Und die Jugendlichen melden mir zurück, dass ein Vertrag sehr viel Ruhe in den Alltag bringt. Es muss dann nicht jedes Mal wieder diskutiert werden, wann muss ich zurück sein, wen darf ich nach Hause nehmen, welche Regeln gelten. Es ist dann mal klar. Es ist aber wichtig, dass der Vertrag nicht zu lange bleibt, weil Jugendliche verändern sich natürlich schnell und nach 3 Monaten sollte man es wieder anschauen. Die Jugendlichen oder die Kinder, die wir haben, sind ja unser Spiegel. Sie kennen das, so wie wir drauf sind, so reagieren die Jugendlichen. Sie sind sehr sensibel darin. Die nonverbale Sprache hat eine große Wirkung. Also wenn wir auch etwas sagen, die Kinder merken, ob wir gestresst sind, ob es echt ist. Wenn ich frage, so, wie geht's in der Schule? Oder wenn ich mich wirklich interessiere, hey, wie geht es dir? Was beschäftigt dich im Moment? Was hast du für Interessen? Warum findest du diese Idole cool? Und warum möchtest du mit diesen Freunden zusammen sein? Wenn das echt ist, das Interesse, ist es ein Schlüssel zum Jugendlichen. Und er tut auf, er öffnet sich und wir haben eine Beziehungsebene, wo man arbeiten kann. Beim Spiegel finde ich das Spannende, dass ja dieser erste Eindruck zählt. Das haben wir im Berufsleben. Der erste Eindruck zählt, wenn wir jemanden anstellen wollen. Es wird, glaube ich, in den ersten 4 bis 7 Minuten entschieden, ob ein Chef oder eine Chefin jemanden anstellt oder nicht. Und das Gespräch geht vielleicht eine Stunde. Der erste Eindruck zählt. Bei Kindern und Erwachsenen ist es genauso. Die Jugendlichen schauen auf unsere Mimik, auf unsere Gestik und reagieren darauf. Deshalb empfehle ich Ihnen, machen Sie ein freundliches Gesicht, wenn Sie auf Jugendliche zugehen. Die stehen darauf. Wir Erwachsenen, ja, Sie lachen jetzt, aber ich habe das nachgefragt. Wir Erwachsenen schauen oft ernsthaft rein, weil wir vielleicht ganz neutral sind und dann haben wir vielleicht ein Gesicht, das dann eher mürrisch aussieht. Und die Jugendlichen denken, ah, die ist immer mürrisch oder der ist immer gelangweilt oder so. Dabei ist es nur unser Gesicht. Wenn wir aber ein bisschen strahlen, uns öffnen, dann probieren Sie das mal aus. Das klappt hervorragend. Das ist so ein erstes Aufeinanderzugehen. Bitte? Ein wichtiges Instrument, das ich Ihnen mitgeben möchte heute, das haben Sie alle schon in sich, nämlich die innere Haltung. Die innere Haltung, dafür braucht es kein Studium und gar nichts. Das heißt, Sie müssen sich vielleicht reflektieren oder Sie dürfen reflektieren, mit welcher inneren Haltung Sie Ihrem Sohn, Ihrer Tochter, Ihren Schülern gegenübertreten. Und diese innere Haltung, die zeigt sich in der Körpersprache. Automatisch. Klingt banal, ist auch banal, aber einfach und wirksam. Ich möchte Ihnen das ein bisschen demonstrieren. Ich möchte Sie bitten, alle mal aufzustehen. Darf ich schnell den Stuhl haben? Ich stehe schnell, ich bin ja nicht so groß. Ha? So. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Bahnhof, da in Bregenz. Es ist abends, irgendwie 5 Uhr, 6 Uhr, so Rush Hour. Und Sie wollen irgendwo hinauf, wo ganz viele Leute runterströmen, die aus dem Zug kommen und eiligst nach Hause wollen. Und jetzt stehen Sie da und jetzt wollen Sie da durch. Was tun Sie, damit Sie nicht vertrampelt werden? Sie machen Folgendes. Sie stehen mit beiden Füßen schön breit da, aufrecht, Schultern ein bisschen nach hinten. Und jetzt machen Sie noch ein bisschen das Kinn hoch. So. Und jetzt gehen Sie, marschieren Sie drauf los. Sagen, da bin ich und da komme ich jetzt. Sie können sicher sein, die spicken gleich weg, die Leute. Das ist, Sie dürfen wieder Platz nehmen. Das ist dasselbe, wie wenn Sie vor jungen Menschen stehen und etwas von ihnen erwarten, etwas fordern. Dann stehen Sie da und spüren sich, dass sie sagen, ja, ich zeige Präsenz, ich bin hier. Und ich finde, ja, in diesem Ton kannst du nicht mit mir reden. Das ist wirksamer als schlussendlich immer wieder Konsequenz dies, Konsequenz das. Also ich finde, das ist der Beginn von allem, dass sie auch eine Konsequenz durchführen können, wenn es denn sein muss. Dass Sie hier stehen. Wenn Sie damit Mühe haben, wenn Sie vielleicht denken, ach, ich habe irgendwie auch Mitleid. Jetzt will ich von ihm, dass er irgendwie Staub saugt. Und eigentlich ist er ein Armer. Er hat in der Schule so viel Stress. Dann sind Sie natürlich schon. Hä? Sie sind am Kippen. Das merkt er. Der wird nicht Staub saugen. Ich gebe Ihnen den Tipp, wenn Sie damit Mühe haben, dann nehmen Sie einen Stein oder irgendetwas Hartes in die Hand, nicht zum Werfen. Aber wenn Sie hier stehen und dann diesen Stein in der Hand spüren, dann spüren Sie sich selber noch besser. Es gibt Ihnen Halt. Und es ist jetzt genau dieser Halt, den die jungen Menschen von uns brauchen. Manchmal haben sie den Halt eben selber nicht oder noch nicht. Dann braucht es unsere Haltung. Ich nehme das symbolische Bild einer Wand. Ich sage, seien Sie die Wand, die hält. Der Jugendliche kickt da dran, symbolisch gesprochen, er provoziert, ist aggressiv vielleicht oder frech. Und Sie sind jetzt die Wand hier. Sie lassen sich das nicht gefallen. Sie sagen, hey, so nicht. Aber Sie stehen hier. Und das ist etwas ganz Relevantes. Gut, danke für das Experiment. Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel zeigen, bitte. Ich habe hier, das ist ein Bild aus dem Internet, ich kenne den nicht. Es geht um Ruven. Ich möchte kurz ein Beispiel darstellen mit diesem Drei-Schritte-Modell. Der Ruven ist 14 Jahre alt, ein mittelguter Schüler. Er ist Handballspieler, also hat dreimal pro Woche Training. Im Unterricht stört er dauernd, er gibt immer Kommentare von sich, obwohl er nicht gefragt wird. Er hat immer was zu sagen. Er ist aggressiv geworden, immer mehr, so gegen vor allem auch ältere Schüler, dass er sich anlegt mit denen. Und zu Hause ist er eher respektlos, frech, schwierig im Umgang. Zu sagen ist, dass er einen älteren Bruder hat, der ein starkes ADHS hatte, also eine Hyperaktivitätsproblematik, und der inzwischen in einem Internat betreut wird. Der hat viele Jahre sehr viel Aufmerksamkeit von den Eltern absorbiert, dieser Bruder. Und jetzt, wo der weg ist, jetzt fängt der Jüngere an, schwierig zu werden. Der Vater ist vom Typ her eher zurückhaltend, ein sehr sensibler Mensch, eher introvertiert. Er sagt nicht so viel zum Ganzen. Die Mutter ist sehr engagiert. Man hat das Gefühl, sie stemmt das Ganze. Sie ist eigentlich auch erschöpft mittlerweile. Jetzt möchte ich mit Ihnen das ein bisschen durchspielen oder ja, vor Ihnen. Erste Phase verstehen. Was muss ich verstehen über die Situation? Ich überlege mir zuerst, welche Rolle hat dieser Junge? Welche Rolle hat er in der Schule eingenommen? Ist er der Coole, der Draufgänger, der sich nichts bieten lässt, der Mutige zum Beispiel? Welche Rolle hat er zu Hause? Muss er etwas kompensieren allenfalls, weil er früher weniger Zuwendung bekam, weil der Bruder viel absorbierte, da kann niemand etwas dafür? Kompensiert er jetzt, dass er sagt, unbewusst sagt, jetzt komm jetzt mal ich, jetzt darf ich auch mal? Übernimmt er einen Teil der Vaterrolle eventuell? Unklar. Ich kann es nicht sagen. Man kann da nur spekulieren. Dann seine Identität. Er hat kein Berufsziel angegeben. Er weiß noch nicht, wo es hingehen soll. Das kann natürlich ein Grund sein, dass er auch nicht bestrebt ist, ein bestimmtes Verhalten zu verbessern, weil ihm ja im Moment ein bisschen alles egal ist. Er ist im Hier und Jetzt und offenbar gefällt ihm seine Rolle. Zweiter Schritt, fördern. Was wäre förderlich für ihn, damit er sich positiv entwickelt? Ich finde, er braucht viel Zuwendung. Er braucht jetzt eine extra Portion Zuwendung, damit man das, wenn es allenfalls um Kompensation geht, damit man das ausgleichen kann. Wir haben dann organisiert, dass er eine Vater-Sohn-Zeit bekommt. Das heißt, der Vater musste mit seinem Sohn jede Woche eine Extrastunde verbringen und sie machen Dinge, die beiden gefielen. Das konnte sein, einen Film schauen, ein Dessert parat machen, eine Runde Joggen im Wald, Ping-Pong spielen, völlig egal. Das war die Auflage. Sie mussten sich miteinander beschäftigen. Es ging mir da auch um diese männliche Rolle, die der Junge offenbar auch gesucht hat. Beim Sport, da ging er weiter. Die Mutter war mal drauf und dran, ihm das Training zu verbieten, weil er zum x-ten Male seine Sporttasche nicht ausgeräumt hatte. Und wir mussten das dann ändern, weil das ist ja keine gute Konsequenz, wenn man ihm den Sport wegnimmt. Weil der Sport und im Verein ist etwas Förderliches. Wir haben dann beschlossen, dass sie einfach die Tasche auch nicht ausräumt und er musste dann mit diesen verschwitzten, stinkenden Klamotten trainieren gehen und das musste er nur einmal. Das ist klar. Das sind halt so blöde, sage ich mal, aber logische Konsequenzen, die dann besser funktionieren als 100-mal dasselbe sagen. Im Coaching, er kam eben ins Coaching, da haben wir an seinen Zielen gearbeitet, an seiner inneren Motivation. Es ging mir darum auch, dass er die Perspektive einnehmen kann von seiner Familie. Und bei der Schule, da hatten wir einen runden Tisch. Die Lehrer hatten sich nicht so sehr getraut, wirklich Konsequenzen einzusetzen. Und ich machte dann den Vorschlag, dass er, wenn er wieder in der Stunde ungefragt Kommentare los wird, dass er in dieser Fachstunde, zum Beispiel Geschichte, beim nächsten Mal gleich zu Beginn einen 3-minütigen Vortrag halten darf, damit sein Sprachdrang genährt werden konnte. Es war ein bisschen gemein von mir. Also ich mag manchmal so paradoxe Interventionen, dass ich sage, du sprichst so gern, wir wollen das ernst nehmen. Und es kam aber leider nie zu diesem Kurzvortrag. Es hat tatsächlich gewirkt dann. Jetzt noch zum Fordern. Was wollten wir fordern und erwarten? Ich forderte von den Eltern vor allem, dass sie eine klare Haltung hatten und Durchgaben, es wird nicht mehr toleriert. Wir spannen jetzt zusammen, wir Erwachsenen arbeiten zusammen und wir akzeptieren nicht mehr, wenn du dich mit den großen Schülern prügelst oder wenn du eben verbal aggressiv bist. Es ist etwas ganz Wichtiges, dass man nicht manchmal denkt, ja komm, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Dann macht der Jugendliche nämlich wieder mehr solches Zeug. Dann wird man wieder strenger, sagt, jetzt ist aber Schluss. Dann hört er wieder auf. Dann geht man wieder auf die Seite. Ich erlebe das sehr viel mit Familien, die ich dann stoppen muss, wenn ich merke, sie schwanken so und das Kind schwankt mit. Wir haben dann noch das innere Team gemacht. Möchte ich zum ganz Abschluss noch schnell erklären. Ist eine Aufgabe, die Jugendliche sehr, sehr gerne machen. Ist etwas aus der Psychologie. Da erkläre ich dem jungen Menschen, schau mal, in dir drin ist ein Team. Was macht ein Team? Es arbeitet zusammen, um ein Ziel zu erreichen. Welche Teammitglieder sind in dir drin? Es sind etwa so 7. Dann, dieser Junge hat mir dann auch mit mir zusammen das erarbeitet. Da kam heraus, dass er humorvoll ist, der Lustige. Er ist aber auch der Hänger, also der nichts macht, herumhängt, chillt, das ist er auch. Er ist auch der Kleinkriminelle. Es kam dann raus, dass er auch noch so Schokoladetafeln gestohlen hat und schwarz Bus gefahren ist. Er war aber auch Handballer, fast Profi schon. Und diese 7 Persönlichkeitsanteile lagen dann so auf Kärtchen da. Und ich habe ihn dann gefragt, so schau mal. Wenn du jetzt dein Ziel erreichen willst, du willst diesen Schulabschluss schaffen, damit du nachher das und das machen kannst. Welche Teammitglieder sind förderlich und welche nicht? Und das hat ihm unglaublich Klick gemacht. Dann hat er schnell aussortiert, gesagt, okay, Kleinkriminell, Hänger, kann man nicht so brauchen. Aber der Hilfsbereite, der Lustige, der Handballer, das sind gute Teamplayer. Und das Schöne ist, wenn man etwas so visuell darstellt, das geht einfach anders rein und kann ein Aha-Erlebnis auslösen, das die Jungen dann mitnehmen. Ich empfehle eben deshalb immer besser aufhören, alles immer wieder zu sagen, zu reden, lieber zeigen, miteinander aufzeigen, aufmalen, aufschreiben. Ich weiß, es ist eine andere Rolle, die Sie vielleicht als Eltern haben oder ich als Coach. Das ist ja das Dankbare am Coach. Ich kann von außen dasselbe sagen wie Sie und bei mir wirkt es dann manchmal, weil es eben von außen kommt. Aber trotzdem möchte ich Sie ermuntern, das zu probieren und dran zu bleiben, auch mit den Jungen. Denn schlussendlich braucht es viele Erfahrungen und Lernfelder und auch dieses Risikoverhalten oder eben gute Erfahrungen machen in Risikosituationen, dass man mit einer Clique in den Ausgang geht und sich nicht besäuft. Das ist eine positive Erfahrung. Oder wenn die Eltern ein Wochenende wegfahren und die Bude noch steht nachher. Das ist eine gute Erfahrung. Die Jungen wollen zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen können und sie können es. Sie wollen mitsprechen dürfen, mitentscheiden dürfen. Wenn wir diese Dinge berücksichtigen, dann können wir sie gut begleiten und motivieren und in Beziehung bleiben mit unseren Söhnen und Töchtern oder Schülern und Schülerinnen. Gut, ich möchte hier schließen und zuletzt ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe sagen. Sie kennen es vielleicht schon, ich finde es einfach sehr schön. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Und auch Jugendliche brauchen noch Wurzeln, aber sie müssen auch ihre Flügel probieren. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich. Wir können nachher noch Fragen beantworten, aber danke schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.